Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17:20 bis 18:20 Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 9. Februar 2022, gleich dem 20. Bahman 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Die Islamische Revolution und die Wiederbelebung des muslimischen Frauenmodells«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. IRGC-Befehlshaber in Aleppo und benötigte Hilfe aus Iran für vom Erdbeben betroffene Syrer zu ermessen. Nuklearchef. IAEA gibt Irans nukleare Informationen an JCPOA-Gegner weiter. USA zunehmend aufgefordert, Sanktionen aufzuheben, die Hilfe für vom Erdbeben betroffenes Syrien behindern. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. IRGC-Befehlshaber in Aleppo und benötigte Hilfe aus Iran für vom Erdbeben betroffene Syrer zu ermessen. Der Kommandant der Rotsbrigade der Islamischen Revolutionsgarden, IRGC, Irans ist nach Syrien gereist, um die Qualität der Hilfsmaßnahmen der Islamischen Republik zu beurteilen, die für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in dem arabischen Land bereitgestellt wurden. Brigadegeneral Esmail Rani traf am Mittwoch in der nordwestsyrischen Stadt Aleppo ein und besuchte dort eines der Zentren, die von der Islamischen Republik eingerichtet wurden, um der betroffenen Nation zu helfen. Aufnahmen des Besuchs zeigten Rani, wie er betroffene Haushalte in der Stadt persönlich besichtigte und genau über den Status der iranischen Hilfsmission informiert wurde. Das Erdbeben traf die Türkei und das benachbarte Syrien in den frühen Morgenstunden des Montags. Das Beben der Stärke 7,8 hat bisher 9057 bzw. 2992 Menschenleben in den Ländern gefordert. Iran hat seit dem Auftreten des Erdbebens bisher 4 Lieferungen an Hilfsgütern nach Syrien geflogen. Das mit Hilfsgütern beladene iranische Flugzeug landete am Dienstag auf dem internationalen Flughafen von Damaskus in der syrischen Hauptstadt und trug bis zu 45 Tonnen Lebensmittel, medizinische Artikel und andere dringend benötigte Materialien. Die weiteren Flugzeuge landeten in Aleppo und Latakia mit Hilfsgütern wie provisorischen Zelten und Lebensmitteln. Nuklearchef. IAEA gibt Irans nukleare Informationen an JCPOA-Gegner weiter. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation AEOI hat die UN-Atomüberwachung dafür kritisiert, dass Informationen über das Atomenergieprogramm des Landes an die Gegner diplomatischer Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens weitergegeben wurden. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA gibt den Gegnern der Verhandlungen zur Wiederbelebung des JCPOA Informationen über das iranische Nuklearprogramm. sagte Mohammed Estami in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Sputnik am Mittwoch, während er sich formell auf das Atomabkommen bezog, das als gemeinsamer umfassender Aktionsplan bekannt ist. Er bedauerte das politische und professionelle Verhalten der IAEA im Zusammenhang mit der Offenlegung der vertraulichen Berichte des JCPOA an diejenigen, die sich den Verhandlungen zur Wiederherstellung des Abkommens von 2015 widersetzen, das 2018 von den USA einseitig aufgegeben wurde. Am Dienstag reagierte der IAEA-Chef auf das Leck und sagte, es sei bedauerlich, weigerte sich jedoch, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Sie sollten diejenigen fragen, die undicht sind. Ich erstelle einen Bericht, und wenn ihn jemand durchsickern lässt, was kann ich tun? Sagte Grossi während einer Veranstaltung in Chatham House in London. Er sagte, die Agentur habe sehr strenge Maßnahmen ergriffen, um klassifizierte Berichte zu schützen, räumte jedoch ein, dass die Kontrolle des Informationsflusses herausfordernd sei. USA zunehmend aufgefordert, Sanktionen aufzuheben, die Hilfe vom Erdbeben betroffene Syrien behindern. Während die Rettungsbemühungen im vom Krieg heimgesuchten Syrien nach massiven Erdbeben dort fortgesetzt werden, werden die Rufe lauter, dass die USA und ihre Verbündeten ihre Sanktionen aufheben sollen, die die internationalen Hilfsbemühungen im Land behindern. China hat nun einem internationalen Aufschrei über die Sanktionen seine Stimme hinzugefügt, wobei die Sprecherin des Außenministeriums Mao Ning die USA aufforderte, ihre einseitigen Sanktionen gegen Syrien aufzuheben und den vom Erdbeben betroffenen Regionen in dem arabischen Land humanitäre Hilfe zu leisten. Mao sagte, die USA seien seit langem mit häufigen Militärinterventionen und harten Wirtschaftssanktionen in die Syrienkrise verwickelt, was zu einer großen Zahl ziviler Opfer geführt und es den Menschen erschwert habe, grundlegende Lebensunterhaltsgarantien zu erhalten. Bis jetzt besetzt das US-Militär immer noch die wichtigsten Ölfördergebiete Syriens, plündert mehr als 80% der Ölförderung, schmuggelt und verbrennt syrische Lebensmittelvorräte, was die humanitäre Krise dort verschlimmert, sagte Mao. Sie betonte, dass die USA angesichts des Erdbebens ihre geopolitische Besessenheit beiseite legen und einseitige Sanktionen gegen Syrien sofort aufheben sollten, um die Tür für internationale humanitäre Hilfe zu öffnen. Zuvor hatte das syrische Außenministerium erklärt, dass die US-Sanktionen die humanitäre Arbeit in Syrien blockieren. In einer Erklärung teilte das Ministerium mit, dass die Syrer bei der Bewältigung der Erdbebenkatastrophe mit eigenen Händen unter den Trümmern graben oder einfachste Werkzeuge verwenden, da der Import von Geräten zur Beseitigung der Trümmer durch die US-Sanktionen verboten sind. Das Land braucht schwere Maschinen, Krankenwagen und Feuerwehrautos, um seine Such- und Rettungsaktionen fortzusetzen. Außerdem sei den Syrern der Zugang zu Medikamenten und medizinischer Ausrüstung verwehrt. Journalist: US-Marine bombardierte Nord Stream Gaspipelines in einem verdeckten Seeeinsatz. Die US-Marine hat im vergangenen Jahr in einer verdeckten Seeoperation Sprengstoff unter den Nord Stream Gaspipelines platziert, wie der renommierte amerikanische Enthüllungsjournalist Seymour Hersh berichtete. In einem ausführlichen Bericht, der am Mittwoch in seinem Blog veröffentlicht wurde, behauptete Hersh unter Berufung auf seine eigenen Ermittlungen zur September-Sabotage, dass die Bombardierung der Unterwassergaspipelines Nord Stream in der Ostsee vom Weißen Haus angeordnet und von der CIA mit Hilfe der US-Marine durchgeführt worden sei. Hersh, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der für seine Berichterstattung über US-Verbrechen während der Kriege in Vietnam und im Nahen Osten bekannt ist, sagte, dass Tiefseetaucher der US-Marine den leistungsstarken C4-Sprengstoff unter dem Deckmantel der NATO-Marine-Übungen unter den Gaspipelines platziert hätten. Seinen Angaben zufolge aktivierte das norwegische Militär den Sprengstoff dann aus der Ferne, als es den entsprechenden Befehl erhielt. Zwei der Pipelines, die gemeinsam als Nord Stream 1 bekannt sind, versorgten Deutschland und einen Großteil Westeuropas seit mehr als einem Jahrzehnt mit billigem russischem Erdgas. Hersh sagte in seinem Bericht, dass die Entscheidung, Nord Stream 1 und 2 zu untergraben, von US-Präsident Joe Biden persönlich vereinbart und genehmigt wurde und dass er dieses Thema mehr als 9 Monate lang mit seinem inneren Kreis diskutierte, wonach er grünes Licht gab, die Bombardierung durchzuführen. Für einen Großteil dieser Zeit war die Frage nicht, ob die Mission durchgeführt werden sollte, sondern wie man es hinbekommt. Ohne dass herauskommt, wer dafür verantwortlich ist, schrieb Hersh. Hersch betonte auch, dass das Hauptproblem während der monatelangen Gespräche zwischen dem US-Präsidenten und seinen Beratern über die Verschleierung möglicher Beweise für die Sabotage der milliardenschweren Infrastrukturprojekte gewesen sei. Internationale Menschenrechtsorganisationen fordern Marokko auf, schiitische Muslime nicht an Saudi-Arabien auszuliefern. Mehrere internationale Menschenrechtsorganisationen haben Marokko aufgefordert, Pläne zur Auslieferung eines Mannes aus der von Schiiten Bevölkerung Region Katif in Saudi-Arabien an das Königreich inmitten eines harten Vorgehens gegen Mitglieder der Religionsgemeinschaft und Gegner von Kronprinz Mohammed bin Salman abzubrechen. Die Menschenrechtsgruppen, darunter ALQST for Human Rights und die European Saudi Organization for Human Rights, ESOHR, forderten die Behörden in dem nordafrikanischen Land in einem Brief an den marokkanischen Premierminister Aziz Achanouch auf, die Auslieferung von Hassad Arabia 26 anzustellen. Er wird wahrscheinlich in Saudi-Arabien Folter und willkürlichem Urteilen ausgesetzt sein, die zu seinem Tod führen können. Dem Schreiben zufolge hat ein marokkanisches Gericht letzte Woche entschieden, dass Rabia trotz Bedenken wegen Misshandlungen seinem Heimatland ausgeliefert werden kann. Rechte Gruppen haben gesagt, dass Hassan das letzte Mitglied seiner Familie ist, das für Anti-Regime-Proteste in Ratif bestraft wurde, an denen seine Verwandten vor Jahren teilgenommen haben. Seinem ältesten Bruder Ali droht wegen erfundener Terrorvorwürfe die Todesstrafe. ESOHR hat die marokkanischen Behörden als Partner des Verbrechens bezeichnet und die Auslieferung als eklatante Verletzung des Völkerrechts bezeichnet. Die in der Schweiz ansässige Menschenrechtsgruppe MENA sagte auch, sie habe beim UN-Ausschuss gegen Folter einen dringenden Antrag gestellt, um die Auslieferung von Rabia zu stoppen. Saudi-Arabien hat die politisch motivierten Verhaftungen, Strafverfolgungen und Verurteilungen von friedlichen Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten, insbesondere in der Ostprovinz, verstärkt. Die Provinz ist seit Februar 2011 Schauplatz friedlicher Demonstrationen. Die Menschen fordern Reformen, Meinungsfreiheit, die Freilassung politischer Gefangener und ein Ende der wirtschaftlichen und religiösen Diskriminierung der Region. Die Proteste wurden mit harter Hand niedergeschlagen, wobei die Streitkräfte des Regimes die Sicherheitsmaßnahmen in der gesamten Provinz verstärkten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran schneit es zurzeit, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 5 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan minus 1 Grad, Shiraz 1 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit großer Härte tobt der Kampf für Sicherheit und Rechte der russischen Menschen in der Ukraine. Kiew darf nicht nachgeben. So bestimmen es die wahren Machthaber in Washington und Wassal Selenskyj muss offenbar gehorchen. Im Pass Today Interview warnt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, vor Eskalations- und Atomkriegsgefahr und stellt fest, dass Washington deutsche und europäische Interessen verletzt. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.ir/de anhören.
Herr Hörstel, Sie haben so einen Satz gesagt, den Sie mir bitte weiter erläutern sollten. Sie sagten gerade Zeitspiel ausschließlich für Russland. Wie begründen wir es?
Wir haben ja, das hatte ich kurz ausgeführt, den bevorstehenden Zusammenbruch der Wirtschaft Deutschlands. Deutschland ist der mächtigste Wirtschaftsfaktor in Europa. Wir haben aber auch angeschlagene Wirtschaften und hohe interne Unruhe in Großbritannien, Frankreich und anderswo. Das heißt, der Westen ist schon lange nicht mehr einig. Das ist ganz klar. Und es bedarf außerordentlichen amerikanischen Drucks, um die NATO hier gegen Russland beisammen zu halten. Das ist mal eine ganz, ganz klare Sache. Dann ist es ja so, dass Russland sehr bewusst große Teile seines Militärs gar nicht einsetzt, sondern einfach in der Reserve behält, weil das hier eine begrenzte, tatsächlich Sonderoperation ist. Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, was das bedeutet. Wenn Russland vorginge, wie man normalerweise zwischen Feindstaaten vorgeht, nämlich, dass man Artillerie und Luftwaffe einsetzt, um taktisch das Kampfgebiet vorzubereiten, das heißt, alles kaputt zu schießen, was sich da bewegt und atmet, und anschließend die Truppen nachrücken zu lassen, dann ist das genau etwas, was Russland mit der Ukraine nie getan hat und bis heute nicht tut. Das ist sehr wichtig, das zu wissen. Es wird zwar vereinzelt intensiv die Artillerie eingesetzt, das sehe ich. Ich verfolge ja diese kleinen Schlachtvideos sozusagen, die auf den entsprechenden Telegram-Kanälen veröffentlicht werden. Und da sehe ich eben, dass teilweise sehr massives Feuer eingesetzt wird, aber eben teilweise und nicht sozusagen frontstrichweise, dass man sagt, wir machen jetzt einen ganzen Abschnitt platt. Alles, was da steht, Dörfer, Städte, irgendwie weg damit und dann rücken wir da richtig ein und stoßen tief vor und mit versammelter Macht, das passiert eben alles nicht. Ich hatte vorhin gesagt, dass Russland in den taktischen Operationen darauf achtet, dass sie auch locker lassen, damit ukrainische Soldaten sich überlegen könnten, okay, jetzt ist gerade Ruhe, wenn ich jetzt überlaufe, komme ich vielleicht mit dem Leben davon. Und ich habe einzelne, wie soll man sagen, Vorstöße russischer Truppen in ukrainische Stellungen gesehen, wo alle nur noch die Hände hoben und in ihren Löchern hingen und eigentlich völlig fertig waren. Erdlöchern meine ich da, die sie zum Schutz sich gebaut hatten. Und praktisch jeder Soldat für sich selbst. Der eine hockt in diesem Loch, der andere hockt an einem anderen Ende des Schützengrabens, in einem anderen Loch ganz tief unten drin. Und so beten sie, dass sie davonkommen. Das ist schon alles eine schreckliche Situation. Und Russland geht da vorsichtig vor. Man muss das gut verstehen. Wenn man sich heute in Russland bewegt, in Moskau bewegt, wie ich das mache. Ich war dann auch mal zum Donbass-Referendum in Petersburg und habe gesehen, wie da aus den Flüchtlingslagern heraus auch abgestimmt wurde in diesem Referendum. Und ich sehe die russischen Menschen, die sind schwer belastet. Es gibt kaum eine Familie, die nicht Freunde, Verwandte, Bekannte in der Ukraine hat. Das sind zwei Völker, die sind eng miteinander verbunden. Und gerade die russischsprachige und russisch-orthodox-gläubige Bevölkerung in der Ukraine ist natürlich engstens mit Mütterchen Russland verbunden. Und also sind alle grau im Gesicht. Da ist eine gewaltige Trauer im Gange. Niemand hat sich diesen Krieg gewünscht. Und das ist die schreckliche, schwierige Lage, dass eben nach der Ankündigung durch Selenskyj am 19. Februar 2022 vor der Münchner Sicherheitskonferenz, dass also die Ukraine das Budapester Abkommen mit dem Verbot der Entwicklung eigener Atomwaffen nicht weiter verlängern wolle und nicht weiter befolgen wolle, dass das eben tatsächlich, wie Moskau auch gesagt hat, der eine entscheidende Punkt war, der sozusagen die Entscheidung hat kippen lassen, zugunsten einer militärischen Operation, weil dringend zwei Atomwaffenlabore in äußerster Grenznähe zu Russland und Weißrussland, nämlich bei Tschernobyl und nordöstlich von Charkow, hier unbedingt, wie soll man sagen, besetzt werden mussten, um diese Atomwaffenentwicklung zu unterbinden. Denn man darf ja nicht vergessen, die Ukraine war auch schon in der Sowjetunion immer der große Waffenentwicklerstaat. Und das war natürlich eine Situation, die hat sich nicht von heute auf morgen geändert. Da stehen große Waffenfabriken und da wurde eben auch Atomwaffenforschung betrieben. Die Amerikaner haben noch ein weiteres wichtiges Moment hinzugefügt mit ihren weit über 40 Chemiewaffenlabors, die sie da betrieben haben. Also das sind alles schon Dinge, die in Moskau sehr zu denken gegeben haben. Und so kommen dann diese Entscheidungen zustande, die ja unter den russischen Menschen wie in der Ukraine sich niemand gewünscht hat. Das darf man nie vergessen. Zelensky ist gewählt worden mit riesiger Mehrheit, ich glaube so um 80%, als Präsident, weil er auf der Glaubwürdigkeitsgrundlage seiner Fernsehserie, wo er als Diener des Volkes einen tapferen Lehrer gespielt hat, der dann Präsident wurde, fest versprochen hat, er wird alle Konflikte der Ukraine friedlich lösen, auch zusammen mit Russland, und es wird gar nichts weiter passieren und alles wird gut, sozusagen. Das war die große Wahlkampfversprechung. Das ukrainische Volk hat ihm vertraut, und was ist er? Ein gekaufter Verräter, der am Wahltag schon 40 Millionen Dollar von den USA auf sein panamesisches Konto überwiesen bekam. Und seitdem natürlich noch viel mehr bekommen hat, der gewaltige Gelder hat, der überall Wohnungen hat, ganz erstklassige, wunderschöne Luxuswohnungen und Villen, auch auf der Krim nebenbei gesagt. Also das sind, und in Italien hat er Besitzungen. Also das ist schon enorm, was hier tatsächlich als Wahlbetrug, als organisierter Wahlbetrug in der Ukraine gelaufen ist.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Im Anschluss an die letzte Folge möchten wir weiter über Leben und Wirken des iranischen Gelehrten, Dichter und Mystiker Rumi berichten. Jalaleddin Muhammad Molavi verließ am Sonntag, dem 17. Dezember 1273, dem 5. Jumadiol Okhra, im Jahre 672 nach der Hijra, die irdische Welt. Doch sein Glanz ging auch nach ihm nicht verloren und ist heute, nach mehreren Jahrhunderten, noch nicht verblasst. Seine Gedichte und Werke sprechen auch jetzt noch die Menschen an und lassen mit ihrer Faszination Leser und Hörer aufhorchen. Die Werke Molavis, Rumi, wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und es wurden Biografien über sein Leben verfasst und seine Denkweise und seine Reden wurden schriftlich kommentiert. Die bekannte deutsche Islamwissenschaftlerin, Frau Professor Dr. Annemarie Schimmel, hat Bücher und Artikel zu Rumi geschrieben. Sie bestätigt, dass die Gazelen aus dem großen Gedichtband Divan und Ausschnitte aus dem Masnavi Manavi, spirituelle Zweizeiler, beziehungsweise dessen voller Text, und das Werk Fihe Morfi, darin ist, was darin ist, bislang in mehreren Versionen und in verschiedenen Sprachen übersetzt wurden, zahlreiche Autoren und Denker auf der Welt tief beeinflusst und viele andere dazu veranlasst haben, forschend in das Gedankenmeer Molavis einzutauchen. Der pakistanische Forscher Muhammad Nasir hat festgestellt, dass bis jetzt 195 Kommentare bzw. Übersetzungen des Masnavis von Molavi in verschiedenen Sprachen wie Persisch, Arabisch, Türkisch, Urdu, Pashto, Punjabi, Englisch und Schwedisch herausgegeben wurden. Bei einem Blick auf Neuerscheinungen, ob Literatur oder Artikel oder Computersoftware, ist der Einfluss Molavis zu verspüren. Und zwar nicht nur der Einfluss auf die junge Generation im Iran, sondern auch auf die anderen Länder. Zum Beispiel ist in den USA eine Musik-CD zum Bestseller geworden, deren Liedertexte auf der Übersetzung von Molavis Gazelen beruhen. Dies zeigt, wie aktuell und frisch das Denken Rumis nach mehreren Jahrhunderten geblieben ist. Jalaluddin Muhammad Molavi, im Westen als Rumi bekannt, hat uns Prosa- und Poesiewerke hinterlassen. Seine Prosawerke sind Makatib, Fihe Morfi, Majalis Sabah, die sieben Sitzungen, und seine Poesiewerke heißen Divane Kabir, großer Gedichtband, und Masnavi Manavi. Sein Makatib enthält Briefe Molavis an verschiedene Personen und Persönlichkeiten seiner Zeit. Es werden Molavi noch andere Prosawerke zugeschrieben, doch die Literaturforscher lehnen die Meinung ab, dass diese von Molavi verfasst oder von ihm zusammengestellt worden seien. Seine Gedichte wurden von seinem treuen Schüler Hisameddin Chalabi niedergeschrieben. Er las sie Molavi vor und Molavi korrigierte sie. Die Werke Fihe Morfi und Majalis Sabah sind von seinen Schülern zusammengestellt worden. Fihe Morfi gibt Gespräche Molavis, Rumis, auf inoffiziellen Sitzungen wieder. Auf diesen Sitzungen stellten Schüler oder Gelehrige in Konya Fragen und Molavi beantwortete sie. Gemäß den Molavi-Forschern ist Fihe Morfi vor allen Dingen deshalb so bedeutend, weil es als Schlüssel für das Verständnis der Anspielungen und Fingerzeige Molavis in seinem Masnavi und in dem Divane Shams, wie der Divane Kabir auch genannt wird, dienen. Denn wegen der Treue zu den einschränkenden Elementen und Regeln der Dichtung wie Metrum und Reim konnte Molavi nicht immer poetisch alles mit Leichtigkeit darstellen, aber in seinem Fihe Morfi hat er problemlos seine Ansichten und Gedanken dargelegt. Das Werk Majalis Sabah von Molavi umfasst den Inhalt von sieben Sitzungen Molavis in jenen Jahren, wo er noch den Rednerstuhl in der Moschee bestieg. Nach seiner Begegnung mit dem Mystiker Shamsi Tabrizi und dem inneren Wandel, den Molavi erfuhr, hatte er nur noch ein einziges Mal gepredigt. Somit kann das Werk Majalis Sabah, die sieben Sitzungen, Aufschluss darüber geben, wie Molavi dachte, bevor er den Mystiker aus Tabriz kennenlernte. Masnavi Manavi, spirituelle Zweizeiler und Divane Kabir enthalten Gazelen und Vierzeiler Molavis und sind große Werke. Über diese beiden Werke, die die Gedanken Molavis enthalten, werden wir noch ausführlicher sprechen. Der Literaturkenner Abdul Hussein Sarinkub sagt über Molavi und seine Denkweise, dass seine leidenschaftliche Liebe ihn zum Philosophen und Dichter gemacht hat. Er schreibt, er dichtet und beschreibt darin nicht nur seine spirituellen Regungen, sondern legt auch seine philosophischen Gedanken dar. Obwohl er nicht mit der Denkweise und der Darstellung jener, die alles auf logische Weise begründen wollen, zufrieden ist, führt er genauso wie sie bei der Schilderung seiner Meinung und Gedanken Argumente an. Molavi hat in seinen Gedichten über die Welt und Gott, den Geist und die Seele, die Rückkehr zu Gott und über den Menschen sowie über seine Probleme in der materiellen Welt und auf dem Pfad zu Gott und dem Erreichen der Wahrheit gesprochen. Einige Wissenschaftler, die sich mit seinen Werken befasst haben, sagen, dass er den Entwicklungsprozess des Menschen beschrieben hat, der von der leblosen Materie zur vegetativen Existenz und von der vegetativen Existenz zur menschlichen und engelhaften Existenz überspringt. Er zeigt die Grenzen des Zwangs und der Entscheidungsfreiheit des Menschen auf und verbildlicht die spirituelle Stufe der Entwerdung des Menschen in Gott. Molavi schaut bei der Darstellung dieser Dinge mal wie ein Philosoph und mal wie ein Mystiker und sogar manchmal wie ein romantischer Dichter auf die Welt, jedes Mal mit Erfolg. In der Dichtung von Mulavi ist seine Liebe zur Natur und zur menschlichen Gesellschaft zu verspüren. Der türkische Iranologe und Islamwissenschaftler Gülpinar Li, verstorben 1982, ein Kenner der Sufi-Mystik, sagt über dieses Merkmal in der Poesie Mulavis, Rumi: Er war ein Dichter, der sich niemals vom Volk trennte. Alle seine bildlichen Vergleiche entnahm er der Sprache des Volkes und daher steckt eine lebensspendende Kraft in seinen neuen Ideen. Der Boden und die Felder, Erde und Wasser, das heißt Leben, von dem wir uns nicht trennen können, sind die wichtigsten Elemente in seiner Dichtung. Gülpinar Li weiter: Mulavi sieht in der Natur etwas, in dem Gott sichtbar wird, und manchmal sieht er überall auf der Welt nichts anderes mehr als Gott. Diese Gedanken zeugen von seiner Vertiefung in die Existenz Gottes. Was Mulavi in seiner Dichtung beschreibt, sind das Gefühl und die Entdeckung der Einheit und Verbindung des Menschen mit allen Geschöpfen und der Welt, bei der der Mystiker nur noch die Existenz Gottes und sonst nichts anderes mehr sieht. Mulavi ist der Meinung, dass Wissenschaft und Handeln wahrhaftige Gottergebenheit und eine rein gottorientierte Motivation erfordern. Er empfiehlt, dass der Mensch bei seinen Taten nur an Gott denken soll und betont, dass der Mensch nicht an die Quelle der Helligkeit gelangt, solange sein Blick noch nicht von dem Staub und der Lust und dem Trieb des Egos rein geworden ist.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Reza Mousavi mit dem Titel Mihane Man, das heißt Mein Land.
همچنان آهن مقاوم همچنان کوه استوار همچنان آهن مقاوم همچنان کوه استوار بیقرار داغ یاران شد ولی قد خم نکرد شهیدان شد ولی قد خم نکرد
شد شد ولی قلبم نکرد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Die Islamische Revolution und die Wiederbelebung des muslimischen Frauenmodells. Weiterhin guten Empfang.
In den 43 Jahren seit dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution wurden wirksame Anstrengungen unternommen, um die Würde der Frau wiederherzustellen. Zum Sieg der Islamischen Revolution im Iran haben sowohl Männer als auch Frauen beigetragen, wobei Frauen eine herausragende und einflussreiche Rolle spielten. Vor der Revolution gab es aufgrund der Invasion der westlichen Kultur eine gierige und instrumentelle Sicht auf Frauen, und alle menschlichen Eigenschaften und Werte von Frauen standen kurz vor dem Aussterben. Das instrumentelle Frauenbild im Westen, das später auch in den Iran vordrang, hat die Identität und Persönlichkeit der iranischen Frauen während der Kaiserzeit mit Füßen getreten. Dies begann im 19. Jahrhundert, und mit dem Fortschreiten von Wissenschaft und Technologie im Westen setzten sich materialistische Ideen durch und führten zu einem Gedanken namens Säkularismus. Der Säkularismus, der Religion getrennt von Leben und Politik definierte, kümmerte sich nicht um religiöses Denken und Handeln. Die Kultur und das Denken des Säkularismus erreichten mit Hilfe des westlichen Kapitalismus seit dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert muslimische Länder und schufen dort das Phänomen der Moderne und des Fortschritts. Von da an wurden Europa und die Vereinigten Staaten zu Beispielen für den Fortschritt und das Modell muslimischer Länder, und die Religion wurde der Moderne gegenübergestellt. Dies veranlasste die überwiegende Mehrheit der Regierungen in islamischen Ländern, wie das Pahlavi-Regime im Iran, ihre Länder zu modernisieren, was sich stark auf das individuelle und soziale Leben von Frauen und das Familiensystem auswirkte. Der damalige iranische König Reza Khan, der eigentlich ein Diener des Kolonialismus war, befahl das Verbot vom Hijab, islamische Bekleidung für Frauen, um das Land auf den Weg der Moderne zu bringen. Frau und Töchter des Schahs nahmen den Hijab ab. Per Dekret ordnete er am 7. Januar 1936 an, dass Frauen und Mädchen nicht mehr mit Kopftüchern in der Öffentlichkeit erscheinen dürfen. Polizisten lauern mit Bajonetten, und wenn sie eine Frau mit Kopfbedeckung sehen, ziehen sie ihnen das Kopftuch oder den Umhang mit den Spitzen ihrer Bajonette herunter. Der Schah des Iran, dem es an ausreichender Bildung und Wissen mangelte, verstand nicht die Tatsache, dass der religiöse, kulturelle, soziale und historische Kontext des Iran auf den erhebenden und wachsenden Lehren des Islam basierte und die Entfernung des Hijab von Frauen Probleme verursachen und viel Spannung erzeugen wird. Diese Probleme veranlassten viele verschleierte und muslimische Frauen im Iran, den Besuch der Gesellschaft zu vermeiden, um ihren Hijab und ihre Sittsamkeit zu bewahren, und einige von ihnen blieben sogar mehrere Jahre zu Hause. Nach Absetzung von Reza Shah durch britische Streitkräfte ging auch Muhammad Reza Shah den falschen Weg seines Vaters. Der Versuch, die Kleidung von Frauen sowie die Art und Weise, wie sie Männer behandeln, zu ändern, wurde nicht nur von Regierungen und Regierungsvertretern, sondern teilweise auch von außerhalb der Regierungen stehenden Männern und Frauen befolgt. Es war, als ob eine bestimmte Politik versuchte, Bescheidenheit für Frauen unerwünscht zu machen und im Gegenteil Extremismus, extreme Selbstdekoration und hemmungsloses Verhalten der Frauen gegenüber Männern zu verherrlichen. Der Schah des Iran hatte als erste Person seines Landes eine niedrige und instrumentelle Sicht auf Frauen und war als Frauenbelästiger berühmt. Tagebuchschreiber enthüllten viel über Schahs schlechtes Verhalten gegenüber Frauen. Ein Beispiel dafür liefert Ali Shahbazi, einer der Streitkräfte der kaiserlichen Garde und der Leibwächter des Schahs, der in seinen Memoiren über die Frauenbelästigungen durch den Schah schreibt. Seit Asadullah Alam Minister wurde, hatte er eine spezielle Organisation im Hofministerium zur Unterhaltung des Königs eingerichtet. Ihre Aufgabe war es, schöne Frauen und Mädchen oder die Frauen und Töchter derjenigen, die einen Posten im System wollten, für Schah zu bringen. Der Gründer der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini, sagt über die Unterdrückung der Frauen in der Schahzeit: Frauen wurden in zwei Phasen unterdrückt. Erstens in der Zeit von Jahiliya, wo ihnen der Islam Gefallen tat und sie aus dieser Situation herausholte. Eine weitere Phase in unserem Iran, wo die Frau unterdrückt wurde und wo der ehemalige König keine Machtbefugnisse hatte. Im Namen der Befreiung der Frau verübten sie Gräueltaten. Der Frau wurden die Position der Ehre, Würde, die spirituelle Position entzogen und im Namen der Freiheit wurde freien Frauen und freien Männern die Freiheit entzogen und sie haben Frauen und unsere Jugend verdorben. Aber die Indikatoren und Definitionen, die die Stellung der Frau in der islamischen Gesellschaft bestimmen, basieren auf dem monotheistischen Weltbild. Aus dieser Sicht ist es trotz der Freiheit der Ausübung eines Berufs, der Ehefrau, der Ausbildung und verschiedenen anderen Aktivitäten die Rolle der Frau bei der Erziehung der Generation und der Gesellschaft, die ihr Identität verleiht, außerordentlich wichtig. Die Aufgabe der Mutter wird als die Aufgabe der Welt von Propheten eingeführt und die große Geduld und das Mitgefühl der Mutter bei der Erziehung eines guten und rechtschaffenen Kindes sind gleichbedeutend mit der Geduld und dem Bemühen der Propheten, die Menschheit zu führen. Imam Khomeini, der Führer der Islamischen Revolution im Iran, der ein einzigartiger Gelehrter war, hatte eine religiöse, liebenswürdige, fürsorgliche und wertvolle Sicht auf Frauen. Er glaubte, dass Frau den Status von Würde und Ehre hat. Eine Frau kann den höchsten Grad an Spiritualität erreichen und gleichzeitig wissenschaftliche, politische und soziale Aktivitäten ausüben. Imam Khomeini glaubte, dass nach der wertvollen Sicht des Islam das Ziel des Menschen, ob Mann oder Frau, darin besteht, Gott näher zu kommen, und daher führt die Anbetung Gottes und der Dienst an Gott für Frauen zu Wachstum und Exzellenz und zum Erreichen der Position der Nähe zu Gott. Thank you. Imam Khomeini sagt in einer kostbaren Rede: Eine Frau ist ein Mensch, zudem ein großartiger Mensch. Eine Frau ist die Erzieherin der Gesellschaft. Frau gebärt Menschen und Glück und Elend der Länder hängen von der Existenz von Frauen ab. Eine Frau macht mit ihrer richtigen Bildung einen Menschen und baut mit ihrer richtigen Bildung das Land auf. Des Weiteren weist Imam auf die Ansicht des Islam und das schöne Verhalten des Gesandten Gottes gegenüber Frauen und sagt: Die Geschichte des Islam bezeugt den unendlichen Respekt des Gesandten Gottes, Friede sei mit ihm, für seine Tochter, dieses edle Kind, Hazrat Zahra, Friede sei mit ihr, um zu zeigen, dass eine Frau eine besondere Größe in der Gesellschaft hat, was nicht weniger als Mann ist, wenn sie ihm nicht überlegen ist. Der Imam sagte: Den Frauen, sie sollten danach streben, Wissenschaft zu erwerben und alle Anstrengungen zu unternehmen, um moralische Tugenden und Selbstreinigung zu erwerben. Denn es sind Frauen, die die Quelle der nächsten Liebe und des Glücks für die Gesellschaft sind. Imam Khomeini forderte Frauen auf, sich wie Männer in politische Angelegenheiten einzumischen und sich wie Männer in wissenschaftlichen und kulturellen Bereichen zu engagieren und in all diesen Bereichen ihren Hijab, ihre Keuschheit und Nüchternheit zu bewahren. In den 43 Jahren seit dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution wurden wirksame Anstrengungen unternommen, um die Würde der Frau wiederherzustellen. Iranisch-muslimische Frauen haben inzwischen bedeutende Erfolge in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Forschung, des Sports, der Medizin, der Technologie, der Kunst, der Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen und anderen vom Land benötigten Bereichen erzielt. Sie haben gezeigt, dass die Religiosität und der Hijab die Frau nicht nur nicht daran hindern, hohe Ziele zu erreichen, sondern ihr auch ein sicheres und wertvolleres Umfeld bieten, um die Höhen des Erfolgs zu erreichen. Ayatollah Khamenei sieht das Frauenbild der Islamischen Revolution als abgeleitet vom transzendenten Frauenbild des Islam und sagt dazu: Die Frau hat ein perfektes Modell und einen vollständigen Platz in der islamischen Logik. Eine islamische Frau ist ein Geschöpf, das Glauben und Keuschheit hat, für den wichtigsten Teil der menschlichen Bildung verantwortlich ist, Einfluss auf die Gesellschaft hat, wissenschaftliches und spirituelles Wachstum hat, die Direktorin eines sehr wichtigen Familienzentrums und eine Quelle des Trostes für Männer ist. All dies wird begleitet von weiblichen Eigenschaften wie Zärtlichkeit des Herzens und Bereitschaft, göttliches Licht zu empfangen. Und das ist das Modell einer islamischen Frau. Im Gegensatz dazu hat es in der Geschichte immer ein abweichendes Muster gegeben. Heute ist es das abweichende Modell der westlichen Frau, deren Merkmal im Gegensatz zu allen herausragenden und distinguierten Eigenschaften der islamischen Frau darin besteht, die Aufmerksamkeit von Männern auf sich zu ziehen und den Mann zu erregen. Daher ist die Nacktheit das Merkmal westlicher Frauen. Sie können sehen, dass der Mann bei ihren Zeremonien vollständig bedeckt und die Frau so nackt wie möglich sein muss.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.